Was immer du siehst, warnte Mai erneut, als wir an den Gebäuden der Rutivi-Schule vorbeikamen und weitergingen zum Sportplatz. Sie sprach jetzt milder, als würde die Nähe unseres Ziels sie beruhigen. Was immer es ist, sag nichts. Sing nur mit, egal welches Lied, sing mit. Und antworte so wie alle anderen. Ansonsten sei still. Hinter dem Sportplatz war ein Areal, auf dem die großen Musasas noch standen und nicht für Bau oder Feuerholz gefällt worden waren. Sie bildeten einen Kreis, der für die Schulbusse Schatten warf. Im Norden war der Boden von Fußball- und Leichtathletikmannschaften, die sich aufwärmten, blank getreten. Dahinter begann das Musasa-Buschland. Kleine, breite Büsche wuchsen um die Stümpfe der großen Bäume, die das Dorf allesamt gefällt hatte. Der verstümmelte Wald, gesprenkelt mit scharfkantigem, unterernährten Gras und hier und da mit einem standhaften Baum mit wilden Früchten, kämpfte sich bis auf die halbe Höhe des dunklen, schwerfälligen Rutivi-Bergs hinauf. Auf der Lichtung zwischen den großen Bäumen und den Büschen standen Gestalten. Manche saßen. Es war schwer zu sagen, ob es Männer oder Frauen waren. Andere tappten wie wir schweigend zu leeren Plätzen. Pamberi Neru Sununguko, Pamberi Nichimurenga, Pasi Nevacini Riri. Ich wollte nicht sehen, wessen Stimme so leidenschaftlich sang. Ich saß jetzt tief in der Maschine, die Menschen den Tod brachte, und ich war unerträglich versteinert, weil ich mich im Bauch des Ungeheuers befand, das Krieg rülpste. Vorwärts mit der Freiheit, vorwärts mit dem Befreiungskrieg, nieder mit den Unterdrückern! Die Kämpfe und die Gliedmaßen und Flüssigkeiten und Exkremente, die sie über das Land verstreuten, berauschten die Männer und Frauen, die Jugendlichen und Kinder, denen erzählt wurde, dass wir alle gemeinsam mit den Guerillas das Opfer waren, mit dessen Blut die Gerechtigkeit erkauft wurde. Vorwärts mit dem Frieden! Vorwärts mit dem Befreiungskrieg! Nieder mit ihnen! Geballte Fäuste erhoben sich missgestaltet groß an unterernährten Armen, wo die Körper ihr eigenes Fleisch verschlungen hatten, um zu überleben. Die Dorfbewohner wiederholten jeden Slogan so kraftvoll, dass die Erde, auf der wir saßen, erbebte. Ich versuchte nicht hinzuschauen, damit ich bei der Rückkehr in die Schule nicht den Fehler beging, zu sagen, ich hätte etwas gesehen. Ich versuchte nicht zu hören, damit ich nirgendwo die Worte des Kriegs wiederholen würde. Mais Stimme war schrill und ihre Augen glänzten. Sisi Tambu! Sisi Tambu! Als sie keine Antwort erhielt, drängte sich Rambanai näher an mich und flüsterte lauter: Sisi Tambu, schau! Psst! Du, sei still! Zischte Mai. Ich will Sisi Tambu nur erzählen, dass Mukoma, der da drüben, der Parolen ruft, vor 2 Tagen bei uns zu Hause war. Weißt du noch, Mai, du hast ein Gockel geschlachtet. Die Wakoma, die essen nur Fleisch, Sisi Tambu, damit sie stark werden. Aber vor ihm kam immer der, der mit Sisi Netzai geredet hat. Ihr fiel etwas ein. Der Mukoma, Mai, der mit Sisi Netzai geredet hat, der hat Bohnen gegessen, Mai. Ja, der hat Bohnen gekriegt. Ist er nicht stark, Mai? Ist er deswegen nicht mehr gekommen? Sei still, habe ich gesagt. Sonst kommt er zu dir, zischte Mai. Sieh dir den an. Er hat aufgehört mit den Parolen. Rambanai, er schaut dich an. Rambanai drängte sich an ihre Mutter, die ihr die Angst vor dem Mukoma eingeflößt hatte. Als Netzai erwähnt wurde, schaute ich mich um. Vielleicht würde ich meine Schwester sehen. Ich entdeckte sie nicht. Ich hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie vor ein paar Monaten weggegangen war. Und davor hatte ich sie wegen der Schule nur selten getroffen. Wie sah eine Frau aus, die kämpfte? Sah sie aus wie zuvor? Jetzt, da sie die Waffen des Todes trug? Da sie Landminen auf Straßen legte, die weit auseinanderliegende Farmen verbanden, sodass Farmers Frauen in ihren Jeeps in die Luft flogen? Hassen wir Unterdrücker? Die Erziehung des Dorfes begann. Der Genosse schaute sich in der Versammlung um, forderte jeden heraus, der von einer falschen Antwort auch nur träumte. Tatsächlich wussten alle außer mir die korrekte Antwort. Ich war die Einzige, die nie zuvor an einer Morari-Versammlung teilgenommen hatte. Nein, bekräftigte das Dorf die Rechtschaffenheit des Kampfes. Wenn jemand dir dein Land nimmt, was ist er dann? Ein Unterdrücker! Frage und Antwort steigerten sich zu einem Crescendo. Wenn jemand dir nicht die Hälfte von dem gibt, was er mit deiner Hilfe erhalten hat, was er nicht ohne dich geschafft hätte, was ist er?« brüllte der Genosse, riss sich das Gewehr vom Rücken wie ein extra Körperteil und hielt es hoch. »Ein Unterdrücker!« Die Frauen frohlockten bei der Antwort. Mais Stimme klang heiser und sie reckte den Hals, um eine schattenhafte Gruppe Männer zu erspähen, die auf halber Höhe des Kreises der Dorfbewohner saßen. »Baba Mukuru«, hauchte Rambanai, die jetzt keine Angst mehr hatte, als der große Bruder die Doktrin schrie. »Und Baba?« Sie stieß mich in die Rippen und deutete mit dem Kinn in seine Richtung. »Hassen wir Unterdrücker?« wütete der große Bruder. »Nein«, leugneten alle. »Was hassen wir?« wollte der Genosse wissen. Seine Stimme zerbrach in harte, explosive Teilchen. »Wir hassen Unterdrückung!« Alle atmeten so erleichtert aus, als würden wir innerlich jubilieren. Auf diese Weise wurde unsere Moral auf eine Tonlage gehoben, bei der der große Bruder einen Gesang anstimmte. Hinter Baba Mukuru und Baba stand eine Gruppe bewaffneter Männer auf. »Bunu! Rova Musoro Rigomanya! Dem weißen Mann, hau ihm auf den Kopf, damit er davonrennt!« »Di-di-di! Tanzten die Füße des Genossen und wirbelten den schwachen Geruch von Erde auf. Die jungen Mädchen durchdrangen die Nacht mit den dünnen, dünnen Tönen des Soprans. Es schmerzte, so schönen Gesang diese Anweisungen ins raschelnde Gebüsch tragen zu hören. »Damit er davonrennt, um ihm eine Lektion zu erteilen«, grollten die Bässe. Die Tenöre, überwältigt von Ekstase, übertönten die Soprane, hielten die Noten länger und länger, als wären sie von einem so rachsüchtigen Geist besessen, dass er keine Luft brauchte, in dem Körper, in dem er saß, und die Bässe und Altstimmen sangen ihre Zeilen wieder und wieder wie einen Kanon. Und in dieser leidenschaftlichen Atmosphäre schlug der Genosse mit dem Gewehrkolben auf Baba Mukuru ein. So fing es an, und so ging es weiter. Und wir sahen alle zu und unternahmen nichts, waren still und schauten still zu. Und Mai atmete Befriedigung ein wie eine Frau, die zu lange nicht mehr zufriedengestellt an unberührten Stellen liebkost worden war. Und so ging es weiter, bis das Mädchen, das gewaschen war, das Mädchen mit der prallen, schimmernden Haut kam, und ihr folgte ein bisschen später der große Bruder in Grün, das sich über seiner Gestalt wellte wie ein Dschungel. Mai, meine Mutter, erzählte mir nichts. Sie kennt seinen Namen, aber so ist sie. Sie hat mir nie etwas erzählt. Sie sagt, ja, unser Mukwasha, unser Schwiegersohn, dein Baba Munini, dein Schwager. Und ich weiß jetzt, dass es keinen Sinn hat zu fragen. Auch nicht Netzai, der zuerst andere Fragen gestellt werden müssen. Die Art Fragen, die zu stellen peinlich ist. Meine Schwester, wie kannst du mit einem Bein weniger als ich, anders als ich, dich weiterhin bewegen und die Richtung der Bewegung einhalten? »Ist das der Mann?« fragte der große Bruder, verborgen vom Dschungel. Er begriff augenblicklich, als er heranschritt, was vor sich ging und was Baba Mukuru angetan wurde. »Er ist es«, erwiderte der politische Ausbilder, wie Mai mit einem Akzent aus dem Norden des Landes. »Das ist er, der, vor dem wir gewarnt wurden.« Er schwang sein Maschinengewehr nach oben wie einen Stößel, der in den Mörser stoßen soll. Sein Stiefel bohrte sich in Baba Mukurus Nacken, um das Ziel festzuhalten. Der große Bruder hob wortlos die Hand. Die Leidenschaft in den Gliedmaßen des jüngeren Soldaten wanderte in sein Gesicht, als er gehorchte. In diesem Moment kam meine Schwester Netzai aus dem Gebüsch, in dem sie gewartet hatte. Sie hüpfte mit freudigem Schritt, ihr Patronengürtel hing ihr um die Hüften wie eine Perlenkette. Die junge Kriegerin ging auf den großen Bruder zu und die Erde unter ihr explodierte. Baba Mukuru hatte das einzige Fahrzeug in der Gegend und wir alle wussten, dass er tot gewesen wäre, wäre nicht dieser Mukoma eingeschritten. Wie konnte man von jemandem, der selbst fast gestorben wäre, erwarten, den Tod von jemandem zu verhindern, dessen Bein durch die Luft geflogen war, sich in einem Baum verhakt und weitergeblutet hatte? Und niemand sonst kam in Frage. Die Ärztin saß kilometerweit entfernt auf ihrer Farm. Mai hatte jetzt Schaum vor dem Mund. In ihrem Hals waren Sehnen, die zitterten und bebten, als sie den Kopf hob, sich anspannte und würgte an Lauten, die niemand hörte. Dieser schreckliche Augenblick des Schwebens an einem Punkt zwischen den ausgleichenden Kräften, die die Spitzen eines Dreiecks bildeten, hatte also ein Ende. Aber es wurde nicht besser. Ich setzte mich schließlich, als sich die Leute aus der Erstarrung lösten. Alle scharten sich um Mai. Sie schwiegen in dem matten weißen Mondlicht. Soweit ich sah, tat niemand sofort etwas, das geholfen hätte. Und deswegen blieb ich wortlos sitzen, spürte vorsätzlich nicht zu viel Hass und Wut und Verzweiflung, um sie einzeln aufzuzählen. Netzai, Iwe, du bist meine Netzai, und ich werde dich nicht gehen lassen. Ich werde dich nicht aus dem Tuch auf meinem Rücken holen. Ich werde dich nicht herausholen, nie. Mai schrie, und das war schlimmer als ihr Schweigen. Sekuro Benjamin wurde die Gnade des Alters zuteil, sodass ihn niemand außer den bösartigsten Menschen berührte. Der Krieg hatte ihn deshalb nicht persönlich erfasst. Abgesehen davon, dass er ihm Angst machte und ihn zwang zu sehen, was nicht erinnert und worüber infolgedessen auch nicht gesprochen werden kann. Mit Hilfe seines Gehstocks, der bereits staubig war von den Kilometern, die er an diesem Abend zurückgelegt hatte, nahm Sekuro eine Position auf halber Strecke zwischen meiner Mutter und ihrem Nachbarn aus dem Dorf ein. Ein Knie in dem Blut, an dem meine Mutter geleckt hatte. Bo, bo. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Er begann das zeremonielle Klatschen. Dann stimmten alle mit ein. Bo, 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 bo. Ein fester, beständiger Rhythmus über den Lauten von Mai, die es aufgegeben hatte, die Tochter zu rufen, die nicht antwortete, sondern den Kopf schüttelte, ächzte und immer wieder neu die Augen verdrehte. Komm, unsere liebe Großmutter, du, die du in den Winden bist, komm in dein Heim, intonierte Sekuro Benjamin. Nein, sagte meine Mutter mit der Stimme eines gekränkten Mannes. Uns drehte sich der Magen um. Wir wussten, dass der Tod, der in dieser Nacht über uns schwebte, unbekannte, offenkundig böse Geister eingeladen hatte. »Ich werde nicht kommen«, weigerte sich meine Mutter mit derselben merkwürdigen Stimme. Dann fiel Mai in Ohnmacht. Meister Mungo und eine andere Nachbarin hielten sie fest, und andere liefen nahezu geräuschlos hierhin und dorthin zu denen, die halfen, und zu den anderen Opfern. Dorfbewohner hoben Mai hoch, die fast sofort wieder zu sich kam und keine Ahnung hatte, was vor sich ging. Meister Mungo legte Mai sanft eine Hand auf den Mund, als wollte sie die Reste nasser Erde wegwischen, und schob sie dann über ihre Augen, damit sie weder ihre Tochter, um die sich noch immer niemand kümmerte, noch das im Baum baumelnde Bein sehen konnte. Auf dem Boden stöhnte Netzai leise. Ihre Kehle war so zugeschnürt wie zuvor Mais. Schweiß schimmerte bleich auf ihrer Oberlippe in dem Mondlicht, das in Streifen durch die Bäume fiel. Und in einem Tropfen hing die Reflexion des Beins in den Ästen. Sie atmete zu flach, um am Leben zu bleiben, und zu tief, um sterben zu dürfen. Da wusste ich, dass ich nichts wusste und nie etwas wissen würde. Und ich sah, dass auch sonst niemand etwas wusste, da niemand etwas tat. Schließlich steckten ein paar die Köpfe zusammen und flüsterten. Sie schauten dann heimlich, nahezu schuldbewusst, aber auch unverfroren zu Baba Mukuru. Es war Nyari, Netzais alte Schulfreundin, die ihren Unterrock auszog. Sie zerrte mit den Zähnen einen Riss in den Stoff. Das andere Mädchen, dessen Haut zu sehr glänzte und dessen Miene zu zufrieden war, wich ins Gebüsch zurück, als sich Nyari hinkniete. Unser großer Bruder in Grün sah ihr nach und murmelte: »Vorsicht!« Das Mädchen nickte. Nyari ignorierte sie und zerriss das Nylon. Unser großer Bruder kniete sich neben sie und band die Streifen, die ihm gereicht wurden, um Netzais Oberschenkel. Unterdessen richtete sich Baba Mukuru stöhnend auf. Seine Prellungen waren so dick wie Lebern, aber er strengte sich an und setzte sich ohne Hilfe auf. Er nickte, als sich mein Vater zu den Dorfbewohnern stellte, die zu ihm schauten. Ich sah, dass Baba gestikulierte und nickte. Baba Mukuru blickte auf. Seine Augen waren leicht glasig. Er nahm schließlich die Dorfbewohner in den Blick, die ihn jetzt alle geduldig beobachteten, und ihm wurde klar, dass Taten von ihm erwartet wurden. Was würde er tun? Würde er sich wieder zurückfallen lassen wie Mai oder an die Grenze seines Lebens treten wie Netzai? Er drehte sich jedoch auf Hände und Knie und richtete sich weiter auf. Baba Mukuru wusste, was passiert war, und er bewegte sich wie ein Tänzer. Halb torkelnd, halb gleitend ging er zu seinem Auto. Unterwegs tasteten seine blutigen Hände nach dem Wagenschlüssel. Und dann riefen ihn die Männer um den Baum, unter dem er gesessen hatte, zurück, denn sie hatten ein Problem erkannt. Sollte die Ärztin gebeten werden, zu kommen, oder sollte Baba Mukuru Netzai und auch sich selbst zu der Praxis der weißen Frau fahren? Jetzt, mitten in der Nacht, begannen sie zu diskutieren. Durfte es jemand riskieren, da doch Ausgangssperre herrschte? Die Diskussion wurde minutenlang fortgesetzt, während Blut aus dem Bein meiner Schwester sickerte, aber dank Niaris Unterrock nicht strömte. Ich sah zu, wie sich Niaris Stoff verfärbte, während er das Leben ihrer Freundin festhielt. Niari hatte sich Netzais Kopf in den Schoß gelegt und warf meinem Vater und den Dorfältesten, die die Tropfen des Mädchens vergeudeten, unter schweren Lidern verzweifelte Blicke zu. Die Delegation schaute zu Baba Mukuru, der den Kopf senkte und einigermaßen verwirrt flüsterte: »Ihr habt gesagt, dass ich sie fahren soll, oder? Ihr habt gesagt, das Beste ist zu fahren.« Letztlich übernahm Mukoma Chiko, das Kind eines Cousins von Baba Mukuru, die Kontrolle über Baba Mukuru hinaus, und es wurde entschieden, dass Netzai die erste Hilfe bekommen sollte, die erreichbar war, und Baba Mukuru sie gleich am Morgen wegbringen sollte. Würde er gefragt werden, warum er so früh unterwegs war, könnte er auf das verletzte Mädchen verweisen. Sollte er daraufhin gefragt werden, warum er so lange mit jemandem, der so schwer verletzt war, gewartet hatte, würde er erwidern, dass er Angst wegen der Ausgangssperre gehabt habe. Sie sagten, ich müsste mitfahren, damit ich mit meinem englischen Akzent antworten könnte, sollte ich etwas gefragt werden und so meine Loyalität unter Beweis stellen und für Tarnung sorgen könnte. Und auch, damit ich Bescheid wüsste. Jedenfalls sollte ich in die Schule zurückkehren. »Los«, sagte Mai, als Baba Mukuru den Motor anließ und die Hähne in den nahen Höfen mit den Flügeln schlugen, sich auf ihren Stangen streckten und krähten, um eine Dämmerung anzukündigen, die noch nicht eingetroffen war. Sie flüsterte, um sicher zu sein, dass sie das Motorgeräusch nicht übertönte. »Geh, Tambuzai, zu den Leuten, die deine Schwester umbringen.« Eins meiner Beine war bereits im Auto. Ich bewegte mich weiter. Als der Wagen über den Sand kroch und knirschte, biss ich die Zähne zusammen, streckte den Kopf durch das Fenster und zischte: »Ja. Du weißt, dass ich mitfahre, oder? Das ist genau das, was ich tue. Ich gehe.« »Tambuzai«, sagte Baba Mukuru automatisch, noch immer benommen und trunken von Schmerz und Leid. »Tambuzai, wie sprichst du mit deiner Mutter?« Mai winkte nicht. Ihr Blick fixierte die Seite des Wagens, auf der meine Schwester lag. Ich winkte auch nicht. Niemand winkte. »Lass sie, Baba«, sagte Mai Guru in einem Tonfall, der mich, meine Mutter, was in der Nacht geschehen war, Niari und die wenigen einschloss, die geblieben waren, Mai Samungo und Mai Mutasa sowie meinen Vater. Mai Guru wollte nichts mehr zu tun haben mit der Art und Weise, wie Baba Mukuru denunziert worden war. Über dem Hügel wurde es hell, als wir über das letzte Stück der unbefestigten Straße vor dem Nyanga Highway rumpelten. Ich saß ganz außen auf meinem Platz hinter meiner Tante. Sie war still und reglos und schien sich ebenfalls unmerklich in die schmalsten Ritzen zu drücken. Ich presste mich an die Tür gegenüber von Netzais Kopf, verschränkte die Arme und drückte sie an mich, um mich so klein wie möglich zu machen, so wenig anwesend, wie ich angesichts der schrecklichen Ereignisse in den vergangenen Stunden nur konnte. Auf der Straße waren Kinder mit Büchern unter den Armen und Wangenknochen, die hervorstanden wie Klippen, und Maiguru und ich wandten im selben Moment den Kopf ab, um sie nicht sehen zu müssen. Die Kinder wuselten davon, als sie den Wagen hörten, der, wie sie befürchteten, nur einem Rhodesier gehören konnte. Abgesehen von den Kindern gab es nur noch leere Felder zu sehen, die zu bewirtschaften niemand mehr die Kraft hatte. Oder Buschland, wo alles, was bei einer verzweifelten Flucht als Deckung hätte dienen können, verbrannt war. Erst als wir an all dem vorbei, als wir jenseits des Dorfes waren und uns Antibiotika und Morphium näherten, schaute ich aus dem Fenster auf die rote Erde und die Stängel von abgeerntetem Mais auf den Farmen, wo Männer in Overalls sich wie träge, dunkle Punkte bewegten. Eine dieser Farmen gehörte der Ärztin. Wir näherten uns den Medikamenten und Nähten, die meine Schwester und mein Onkel brauchten. Es war schwierig, an so viel zu denken, was wir brauchten. Ich versenkte mich in eine Leere. Und ja, es ist besser dort, wo nichts ist, denn dann gibt es auch nichts zu erzählen. Notdürftig behandelt von der Ärztin auf der Farm wurde Ned Tsai im Krankenhaus von Umtali aufgenommen und eilig in den Operationssaal geschoben. Baba Mukuru bekam Schmerztabletten, wurde geröntgt und genäht. Niemand vom Personal, das sie versorgte, stellte Fragen, die nicht beantwortet werden konnten. Sie akzeptierten Baba Mukurus Erklärungen kommentarlos. Maiguru wollte, dass ich die letzten Kilometer zum Young Ladies College of the Sacred Heart zu Fuß ging. Doch Baba Mukuru sagte, er könne mich zur Schule bringen, bevor meine Schwester aufwachte. Auch die Schule schien leer, denn jetzt, nach diesen Ferien, war es unmöglich, zu irgendetwas eine Verbindung herzustellen. Leere Räume, leere Tische, leere Bücher, leere Luft zwischen uns in der zweiten Klasse, deren Klassenzimmer sich im zweiten Stock befand, und der Berg mit dem Kreuz darauf, den sich dunkle Plantagen, Akazien und Kiefern wie mutlose Armeen hinunterzogen. Zweites Kapitel. Vom Klassenzimmer aus konntest du also die Berge sehen, über die deine Schwester gegangen war, hin und her, hin und her, her und hin, auf dem beharrlichen Weg zu dieser Explosion, die ein Bein wegriss. Das war im zweiten Jahr, ein Nachlassen der Hoffnung. Das erste Jahr war besser gewesen, weil ich gewusst hatte, was ich wollte. Meine Wünsche in diesem ersten Jahr waren positiv. Etwas leisten, noch etwas mehr leisten. Und ich wusste, wie ich sie wahr werden lassen konnte. Ich würde lernen, bis ich mehr wusste als alle anderen um mich herum. Erst im Klassenzimmer, dann in der Schule und schließlich in der Stadt.